Liebe Gemeinde, für einen Teller Linsen verkauft man doch nicht sein Erbe. War sich Esau eigentlich überhaupt nicht klar, was er sich da antut? Ganz sicher war er sich nicht klar, was er uns damit angetan hat. Denn aus dieser seltsamen Szene, die wir in der Lesung gehört haben, entwickelt sich der vielleicht größte und weitreichendste Streit zwischen Brüdern in der Geschichte der Menschheit. Mit Folgen bis heute. Es geht nämlich so weiter, dass Jakob nun auch noch ganz aktiv zusätzlich dem Esau noch den Segen seines Vaters klaut. Und diese Geschichte ist ähnlich kurios. Isaak liegt altersblind auf dem Sterbebett und Jakob gibt sich als den älteren Bruder Esau aus, indem er sich ein Fell auf den Arm bindet. Esau ist nämlich der Behaarte von den beiden Zwillingsbrüdern. Und eben Zwillingsbrüder, er ist nur ein paar Minuten älter als Jakob, aber dadurch eben privilegiert. Nun aber eben nicht mehr. Denn Jakob hat sich vorgedrängt und Esau selbst hat schon früher eben in dieser Geschichte, die wir gehört haben, sein Erbe verspielt, verkauft für etwas Brot und einen Teller Linsen. Und folgenreich ist das deshalb, weil die beiden Brüder, Stammväter, ja, die werden Stammväter, Jakob, der Stammvater der 12 Stämme Israels, deshalb wird Jakob auch oft Israel genannt, und Esau ist der Stammvater von Edom. Und dieses Edom wird in der Folge der Geschichte der ewige Gegner Israels. Die Parallele zur aktuellen Geschichte liegt auf der Hand. Damals wird praktisch diese Psyche Israels gegründet, die bis heute anhält. Heute mit Israelis und Palästinensern, die sich eigentlich auch viel näher sind, als man denkt, aber umso erbitterter ist der ewige Kampf um die Vorherrschaft. Aber um dieses Thema soll es heute nun nicht wirklich gehen, sondern eigentlich ja um einen Predigttext aus dem Neuen Testament, der allerdings eben auf diese Geschichte Bezug nimmt, und deshalb habe ich die Lesung von vorhin nochmal aufgegriffen. Im Hebräerbrief wird eben folgendermaßen Bezug genommen, da heißt es dann in dem Predigttext in der Mitte: Niemand soll unmoralisch oder ohne Gott leben wie Esau. Der hat für eine einzige Mahlzeit sein Recht als Erstgeborener verkauft. Ihr wisst ja, als er später den Segen und damit sein Erbe haben wollte, wurde er verworfen. Er fand keine Möglichkeit, sein Leben zu ändern, obwohl er unter Tränen danach suchte. Dieses "Ihr wisst ja" muss ich noch nachreichen, aber man ahnt es ja schon. Natürlich bereut Esau das mit dem Teller Linsen und erkennt seine Dummheit. Er fand dann aber eben keine Möglichkeit mehr, sein Leben zu ändern, heißt es. Auch das stimmt nicht ganz oder ist jedenfalls verkürzt wiedergegeben, denn Esau bringt es durchaus noch zu etwas in seinem Leben und es kommt sogar noch zu einer Versöhnung mit seinem Bruder. Aber auch darum geht es jetzt nicht, sondern eben um dieses Beispiel für eine falsche Entscheidung und eine verpasste Chance. Und so wechseln wir jetzt in eine ganz andere Zeit. Der Predigttext ist, wie gesagt, aus dem sogenannten Hebräerbrief, einem der letzten Briefe im Neuen Testament. Die werden zwar alle Briefe des Paulus genannt, aber insbesondere bei diesem gibt es schon ganz früh erhebliche Zweifel und heute weiß man es eigentlich sicher, das stimmt nicht. Der römische Theologe und Philosoph Origenes schreibt das sogar schon bevor das Neue Testament in der Form zusammengestellt ist, wie wir es heute haben. Er schreibt, wer indes tatsächlich den Brief geschrieben hat, weiß nur Gott. Aber dieser Brief macht seinem Namen alle Ehre, denn er zieht eben Verbindungen zwischen dem Alten Testament, den Hebräern, und dem, was mit Jesus geschehen ist. Er nimmt praktisch die alte Heilige Schrift her, um die neue zu erklären. Und er will damit der Gemeinde oder den Gemeinden, denen er schreibt, Mut machen, indem er ihnen sagt, ihr steht da in einer ganz großen Tradition. Und die ersten Christen, die Empfänger dieses Briefes, können solche Ermutigungen gebrauchen. Sie hängen nämlich mental ziemlich durch. Die erste Begeisterung ist vorbei. Die Christen werden an vielen Orten verfolgt. Andere Gemeinden sind sehr zerstritten. Es läuft alles in allem nicht gut. Und so ruft der Brief zu einem Neubeginn auf. Und so einen Aufruf könnte man natürlich heute genauso schreiben. In anderen Worten, aber sinngemäß schon. Macht deshalb die müden Hände und die erlahmten Knie wieder stark und schafft für eure Füße gerade Pfade. Denn was lahm ist, soll nicht auch noch fehltreten, sondern geheilt werden. Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und auch um Heiligkeit. Ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand zurückbleibt und so die Gnade Gottes verliert. Lasst keinen Spross aus einer giftigen Wurzel aufgehen, sonst richtet sie Unheil an und viele werden durch sie vergiftet. Passender geht es kaum, oder? Also für uns heute auch. Außer, dass ich sagen würde, es sprießt schon ordentlich aus dieser giftigen Wurzel. Und Unheil richtet sie auch schon mächtig an. Aber es ist noch nicht zu spät. Wir haben es in der Hand. Die Hand darf nur nicht zu müde werden und zum Beispiel die sozialen Medien denen überlassen, die gegen die Demokratie hetzen. Wir müssen vielleicht auch mal die lahmen Knie wieder in Schwung bringen und auf die Straße gehen und demonstrieren, wenn es um unsere Zukunft und um eine mitmenschliche Politik geht. Besonders originell finde ich die Formulierung, schafft für eure Füße gerade Pfade. Das heißt doch so etwas wie, schaut voraus, wo es hingeht. Verständigt euch über die Wege, dass sie für alle gleich gut zu gehen sind. Und dann kommt ja auch, achtet darauf, dass niemand zurückbleibt und so die Gnade Gottes verliert. Genau das, es soll unter euch gerecht zugehen und alle sollen eine Chance haben. Aber vor allem, bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und auch um Heiligkeit. Das ist doch das Wichtigste, oder? Und da steht mit allen Menschen, nicht nur mit denen, die uns eh sympathisch sind oder die in unserer Bubble leben. Die Menschen in diesen noch kleinen christlichen Gemeinden, die standen tagtäglich im Konflikt mit ihrer Umwelt. Klar waren die da müde und schlaff. Und es geht hier auch nicht darum, dass wir uns überfordern. Es geht um eine Haltung gegenüber den Problemen und gegenüber den Menschen, die es uns vielleicht nicht leicht machen. Und diese Haltung, die kommt von woher? Die wir haben und die wir haben sollen. Eine Haltung haben bedeutet, etwas im Blick zu haben, ein Ziel, ein Fundament, eine Vision. Im Hebräerbrief wird dieses Ziel auf eine ganz bildhafte Weise beschrieben. Allerdings wieder durch einen Bezug zum Alten Testament, der etwas erklärungsbedürftig ist. Aber zuerst jetzt der dritte und letzte Abschnitt aus diesem Predigttext. Ihr seid nicht zum Berg Sinai gekommen, den man anfassen kann, nicht zu dem brennenden Feuer, zu Dunkelheit, Finsternis und Sturm. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde derer, die als Erste geboren wurden und im Himmel aufgeschrieben sind. Liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie es rausgehört, es geht um zwei Berge, zwei Stimmungen, zwei Haltungen. Hier ist der Berg Sinai und dort der Berg Zion. Der Berg Sinai, das ist der Berg, an dem Mose die 10 Gebote entgegengenommen hat. Und das ging ja damals nicht ganz so fluffig. Mose musste sogar nochmal hoch und eine zweite Version abholen, nachdem ihm die erste gewissermaßen aus den Händen gerissen und zerdeppert wurde. Ganz so duster, wie es hier beschrieben wird, ist es auf diesem Berg aber nicht. Es heißt ja so schön, dass man den Berg anfassen kann. Und tatsächlich geht das. Und es ist ein beeindruckendes Gefühl, da oben zu stehen und daran zu denken, was da Wichtiges passiert ist. Was der Autor mit der Dunkelheit meint, die von da oben kommt: wir Menschen haben die Gesetze dazu hergenommen, die Gebote dazu hergenommen, sie zwar formal zu halten, aber ihren Geist nicht zu atmen. Aus Regeln kann man eben solches und solches machen, Verbote oder Chancen. Der Berg Sinai steht hier im Hebräerbrief jedenfalls für einen falschen oder zumindest verkrampften Umgang mit den Geboten. Und so haben die Gebote den Egoismus, die Gewalt und die Mutlosigkeit nicht in den Griff bekommen. Und auch das können wir in unserer Zeit gewissermaßen bestätigen, denn die 10 Gebote gelten ja auch für uns und auch sie sind in viele Gesetze und Verordnungen eingeflossen, die unser Leben bestimmen. Wir töten und betrügen uns nicht gegenseitig, sind meistens treu und nehmen uns nicht alles gegenseitig weg. Naja, jedenfalls so einigermaßen. Wenn wir mal genauer hinschauen, dann nehmen wir zum Beispiel schon sehr vielen Menschen etwas weg. Nicht so direkt vielleicht, aber indirekt schon. Und die Menschenfreundlichkeit gilt auch nicht für alle, sondern wir machen sie von Pässen abhängig oder von anderen Voraussetzungen. Das ist aber so nicht gedacht. Es geht eigentlich um viel mehr. Und da kommt jetzt der andere Berg ins Spiel, der Berg Zion. Der kommt, wie gesagt, auch schon im Alten Testament vor, vor allem bei den Propheten. Und zwar genau in dem Sinn, in dem er hier auch zitiert wird, als das himmlische Jerusalem, wo sich alle versammeln. Der Zion ist zwar auch ein tatsächlicher Berg, auf dem man wandern kann, lange nicht so hoch wie der Sinai und tatsächlich in Jerusalem, aber der Berg Zion ist hier ganz anders gedacht, nämlich als etwas Virtuelles. Es geht um die Ankunft in einer Welt, in der die Gebote wirklich eingehalten werden, immer und für alle. Das ist ein frommer Wunsch, ja, aber eben genau das braucht es, einen frommen Wunsch. Eine Haltung, die sich an dem ausrichtet, was Gott für uns ist und für uns will. Und Gott lädt uns eben in diesen Himmel ein, in dem Gemeinschaft, Vertrauen, Liebe, Wertschätzung ganz mutig gelebt werden und in dem allen zum Feiern zumute ist. Übrigens haben wir gestern mit den Konfis auch einen Himmel gestaltet, den Sie hier an der Seite sehen können. Wir haben gestern über das Thema Tod gesprochen und der Himmel steht hier für die Verstorbenen, aber auch für unsere Sehnsucht nach eben dieser Welt, die in der alles gut ist. Ich zitiere nochmal den Ausschnitt aus dem Hebräerbrief. Ihr seid zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde derer, die als Erste geboren wurden und im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid gekommen. Das ist wichtig zu hören. Es geht weder um ein Versprechen für die Zukunft, noch um etwas, was wir uns erst erarbeiten müssen. Ihr seid gekommen und im Himmel aufgeschrieben. Das ist so verrückt optimistisch. Nein, es ist einfach himmlisch. Und um nichts anderes geht es als um den Himmel. Auf den soll unser Blick gerichtet sein. Diese Haltung, die macht uns zu mutigen Menschen, die etwas verändern können. Selbst wenn die Knie schmerzen und die Hände müde sind, es geht um die Beweglichkeit im Kopf, liebe Gemeinde. Und es geht darum, dass wir dieses Erbe, das uns übertragen wird, nicht ausschlagen. Für keinen Teller Linsen, obwohl der verdammt lecker sein kann, auch für keinen kurzfristigen Erfolg oder irgendwelchen Reichtum. Im Himmel brauchen wir das alles nicht. Und dieser Himmel ist nicht etwas, um das wir uns bewerben müssen und dann hinkommen, wenn alles zu Ende ist. Dieser Himmel steht uns immer offen. Mehr noch, wir sind schon da. Amen.